Liebe Gemeinde, wie wir vorhin gehört haben, neigt sich das Kirchenjahr dem Ende zu. Und zwar mit dem heutigen Sonntag. Ja, bevor wir dann in die sinnliche Adventszeit übergehen können, steht nochmal ein wahrhaft schweres und bedrückendes Thema im Mittelpunkt: der Tod. Ja, am vergangenen Mittwoch, da haben wir den Buß- und Bettag gehabt, an dem der Notstände und der Gefahren unserer Zeit gedacht wird und daran, dass wir immer wieder umkehren müssen, als Einzelne und als Gesellschaft. Ja, und heute wiederum, wie wir schon gehört haben, ist der Ewigkeitssonntag, an dem wir ja den Tod und der Ewigkeit gedenken und der Geschwister, die gestorben sind. Und in der Woche davor, da fing diese ganze Zeit an mit dem Volkstrauertag. Das ist zwar kein kirchlicher Feiertag, aber damit wird eigentlich diese Zeit eingeleitet. Am Ende des Kirchenjahres geht es also darum, dass wir alle sterben müssen. Dass der Tod in unserer Welt wütet und mit ihm die Trauer ein immerwährender Begleiter unseres Lebens ist. Ja, ich finde, es ist schon traurig zu sehen, dass der Volkstrauertag ja nicht bloß für Kriegsopfer längst vergangener Kriege ist, sondern dass täglich neue Opfer hinzukommen in den Krisenherden dieser Welt. Ja, hier sitzt, oder allgemein in der Gemeinde, gibt es bestimmt immer noch einige Geschwister, die ein Vater, ein Bruder, ja, oder ein Onkel im Krieg verloren haben. Ja, oder eine Mutter oder eine Schwester oder eine Tante ein ziviles Opfer wurde. Aber die Menschheit hat nicht wirklich dazugelernt. Auf der einen Seite der Welt, da hört man noch das nie wieder Krieg hallen. Da fällt auf der anderen Seite schon der nächste Schuss und fällt die nächste Bombe. Ja, zu trauern gibt es auch heute wahrlich genug Grund. Auch wenn es diesmal vielleicht nicht die eigenen Angehörigen sind, so ist es doch immer noch der Krieg an sich mit seiner familiensprengenden und freudeerstickenden Natur. Ja, er ist immer noch ein Grund, betrübt zu sein. Zeiten des Krieges und andere Situationen des Leides sind es auch, welche nachdenklich stimmen. Fragen nach dem Sinn des Lebens, ob beziehungsweise was nach dem Tod kommen mag. Der Tod gewinnt ja nicht erst im Angesicht des Krieges seinen Schrecken. Ich denke, auch für uns Christen bleibt der Tod ein Hindernis, welches wir nicht einfach so ohne weiteres zur Seite schieben können. Aber doch erwarten wir etwas dahinter, das all unsere Hoffnung und all unser Streben verdient. Ein ewiges Leben bei Gott, in dem das Geschrei und der Hass des Krieges und die Ohnmacht und Trauer des Todes überwunden sind. Ja, durch diesen Zweiklang hat auch der heutige Tag seine zwei Namen. Der Totensonntag, weil wir der Toten gedenken, und weil es immer noch Menschen gibt, ja, die jetzt vorangehen in die Ewigkeit und die trauernde Angehörige und Freunde zurücklassen. Und auf der anderen Seite der Ewigkeitssonntag. Weil wir als Christen glauben, dass es kein endgültiger Tod ist, sondern Gottes Ewigkeit auf uns wartet. Ja, noch vor dem Tod zu stehen und schon auf die Ewigkeit dahinter zu blicken. Das ist auch die Situation in dem heutigen Predigttext, wo Paulus darüber schreibt. Ich lese aus 2. Korinther 5, die Verse 1 bis 10. Wir wissen, wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnung von Gott, ein nicht von Menschenhand errichtetes, ewiges Haus im Himmel. Im gegenwärtigen Zustand seufzen wir und sehnen uns danach, mit dem himmlischen Haus überkleidet zu werden. So bekleidet werden wir nicht nackt erscheinen. Solange wir nämlich in diesem Zelt leben, seufzen wir unter schwerem Druck, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit so das Sterbliche vom Leben verschlungen werde. Gott aber, der uns gerade dazu fähig gemacht hat, er hat uns auch als ersten Anteil den Geist gegeben. Wir sind also immer zuversichtlich, auch wenn wir wissen, dass wir fern vom Herrn in der Fremde leben, solange wir in diesem Leib zu Hause sind. Denn als Glaubende gehen wir unseren Weg, nicht als Schauende. Weil wir aber zuversichtlich sind, ziehen wir es vor, aus dem Leib auszuwandern und daheim beim Herrn zu sein. Deswegen suchen wir unsere Ehre darin, ihm zu gefallen, ob wir daheim oder in der Fremde sind. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder seinen Lohn empfängt für das Gute oder Böse, das er im irdischen Leben getan hat. Ein irdisches Zelt und eine Wohnung im ewigen Himmel. Ja, das sind die beiden Orte, an denen wir leben oder leben werden. Oder vielmehr in denen wir leben und leben werden. Denn Paulus meint hier in erster Linie den irdischen und den himmlischen Körper. Die Metapher ist deutlich. Das irdische Zelt wird vergehen, es ist nur vorübergehend, es wird nur für eine bestimmte Zeit benutzt. Ja, das sehen wir so in dieser Art ja auch gerade in der Türkei beispielsweise, wo diese großen Flüchtlingslager erstellt wurden. Da hoffen auch alle Parteien darauf, dass das nicht für lange Zeit ist, sondern nur vorübergehend. Ja, so vergänglich und auf kurze Zeit beschränkt sieht Paulus auch unser Leben und unseren Leib hier in dieser Welt. Ja, das mag uns mit unseren soliden Wohnungen und Häusern doch manchmal gar nicht so erscheinen. Ja, allein die Kredite für einen Hauskauf, die zahlt man ja heute so in 20 bis 25 Jahren ab. Ja, mit Zelten, in denen wir vorübergehend wohnen, hat das nicht so viel zu tun. Ja, ich glaube, man könnte fast sagen, dass die Vergänglichkeit des Lebens wohl so ziemlich am wenigsten in unseren Häusern und Wohnungen deutlich wird. Und auch sonst ist der Gedanke an unsere Vergänglichkeit wohl nicht so sonderlich präsent im Alltag. Vielleicht mal auf einer Beerdigung. Aber sonst, ja, da liest man dann auch Traueranzeigen, wo steht, er verstarb ganz plötzlich und unerwartet, Manfred, 87 Jahre. Ja, gerade für Menschen in meinem Alter ist der Tod oft so weit weg, so unwirklich. Und oft erst im hohen Alter, wenn der Tod mehr und mehr Begleiter auf dem Lebensweg wird und geliebte Menschen dadurch eben keine Wegbegleiter mehr sind. Da kommt der Gedanke des eigenen Endes öfter auf. Und so manches Mal erschreckt diese Vorstellung dann trotzdem noch. Wie kommt das? Sollte die Menschheit sich nicht im Laufe der Jahrtausende daran gewöhnt haben? Ist nicht jeder Tod aufs Neue die Bestätigung unserer Vergänglichkeit und eine Mahnung an unser eigenes Ende zu denken? Wie kann er uns immer noch so Angst machen? Ich glaube, es liegt daran, dass wir als Menschen irgendwie spüren, es sollte nicht so sein. Wir sehen unsere Vergänglichkeit und spüren doch etwas Unvergängliches in uns. Im gegenwärtigen Zustand seufzen wir und sehnen uns danach, mit dem himmlischen Haus überkleidet zu werden. So drückt Paulus es aus. Solange wir nämlich in diesem Zelt leben, seufzen wir unter schwerem Druck, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit so das Sterbliche vom Leben verschlungen werde. So geht es weiter. Ja, entkleidet werden, den Verfall unseres Lebens miterleben, in den Tod gehen, ja, das wollen wir nicht. Ja, vielmehr wäre es doch viel schöner, wenn das Leben den Tod verschlingt, also dass wir ihn gar nicht mehr erleben müssten, oder? Ja, und in einer gewissen Weise, so schreibt Paulus, ist es auch so. Gott aber hat uns gerade dazu fähig gemacht. Er hat uns auch als ersten Anteil den Geist gegeben. Ja, durch den Heiligen Geist haben wir als Christinnen und Christen schon heute so einen kleinen Anteil an der Ewigkeit. Einen kleinen Anteil himmlische Wohnung in uns. Der Heilige Geist verbürgt uns die Ewigkeit. Und trotzdem steht der Tod wie eine Mauer vor uns. Das himmlische, ewige Haus auf der einen Seite, ja, und wir auf der anderen. In der Hoffnung, dass Gott eines Tages auch diese Mauer einreißen wird und wir passieren dürfen. Wir sind also immer zuversichtlich, heißt es weiter, auch wenn wir wissen, dass wir fern vom Herrn in der Fremde leben, solange wir in diesem Leib zu Hause sind. Denn als Glaubende gehen wir unseren Weg, nicht als Schauende. Der Glaube an unseren Herrn, der die Mauer des Todes einreißen wird, der gibt uns Hoffnung. Er gibt uns die Freiheit, an ein Leben zu denken, was nicht der absoluten Nichtigkeit unterworfen ist. Denn genau dort würden wir ohne ihn landen. Ja, dass es Menschen gibt, die heute denken, sie könnten ohne Gott ein Leben mit wahrem Sinn leben, die unterliegen einem Trugschluss. Der moderne Mensch dachte, er würde frei werden, wenn er sich vom Gottesgedanken löse. Aber am Ende muss er merken, dass er damit alles verloren hat. Denn am Ende wird die Mauer des Todes dort stehen und alles wird daran zerschellen, wenn es keinen Gott gibt. Und nicht nur er selbst, dieser moderne Mensch, sondern auch alles andere im Leben wird es tun. Ja, die Physiker sind sich heute einig, eines Tages wird unsere Sonne verglühen. Und damit wird auch unsere Erde vergehen. Und auch das ganze Universum wird in diesem Sinne mit einem Verfallsdatum versehen. Ein Mensch ohne Gott mag sich selbst einen relativen Sinn für sein Leben geben. Aber in seiner absoluten Form war es dann völlig sinnlos. Wenn diese vergängliche Welt alles wäre, was es gibt, dann bliebe es im ultimativen Sinn völlig sinnlos, völlig vergänglich. Und es wäre egal, ob ein Mensch sein Leben in Liebe gelebt hat, für den Frieden eingestanden ist und sich für das Gute eingesetzt hat oder Hass oder Krieg beschworen hat. Ja, diese Welt und dieses Leben bleiben am Ende immer ein Zelt, was abgerissen wird. Ohne Gott und ohne über dieses irdische Leben hinauszugehen, werden wir und die ganze Welt immer nur bis an diese Grenze kommen und nicht darüber hinaus. Weil wir aber an einen Gott glauben, so glauben wir auch an eine Ewigkeit für uns. Etwas, das über diese vergängliche Zeit hinausgeht. Etwas, was die Mauer des Todes überwindet. Ja, und diese Hoffnung zielt auf Jesus, weil er auferstanden ist. Ich habe das gerade so beim Lobpreisteil gedacht. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre das: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wäre das das Ende gewesen? Wenn nichts danach kommen würde, dann wäre Jesus nur jemand gewesen, der da am Kreuz hing, von Gott verlassen und das war's. Aber er ist auferstanden. Ja, und im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefs, da sagt Paulus genau das. An Jesu Auferstehung, da hängt auch unsere Auferstehung. Und wenn er nicht auferstanden ist, dann haben auch wir keine Hoffnung auf ein ewiges Leben. Ja, wenn die Toten nicht auferstehen, sagt Paulus einmal so ein bisschen lapidar, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Aber wir glauben an Christus und seine Auferstehung und somit auch an die unsere und somit auch an einen Sinn für dieses irdische Leben, auch wenn es vergeht. Deshalb lesen wir weiter in unserem Text. Weil wir aber zuversichtlich sind, ziehen wir es vor, aus dem Leib auszuwandern und daheim beim Herrn zu sein. Deswegen suchen wir unsere Ehre darin, ihm zu gefallen, ob wir daheim oder in der Fremde sind. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder seinen Lohn empfängt für das Gute oder Böse, das er im irdischen Leben getan hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat Paulus mit diesem Wir nicht so wirklich eingefangen. Ich möchte noch nicht aus diesem Leben, aus diesem Leib auswandern, um beim Herrn zu sein. Ja, da überwiegen doch eher die Angst vor dem Ungewissen und die Freude am irdischen Leben. Aber ich und allgemein wir Christen in Deutschland, wir befinden uns ja auch in der wunderbaren Lage, unseren Glauben frei leben zu können. Ja, dass wir haben Wohlstand, wir haben große Rechte an Freiheit und Würde. Aber ich glaube, auch wir können manchmal dieses Heimweh spüren. Ein Heimweh, das vor allem dann größer wird, wenn ein Todesfall oder eine große Ungerechtigkeit in der Welt uns dann doch die Grenzen dieses Lebens aufzeigen. Ja, und auch dieses Heimweh scheint im Alter größer zu werden. Wenn vielleicht mehr Menschen im ewigen als im irdischen Leben auf einen warten. Aber auch wie jung, die wie die Alten von morgen und übermorgen sind, wir merken manchmal etwas von diesem Heimweh. Ja, ich erinnere mich an einen Schulkameraden, ja, der hatte dieses Heimweh nicht, aber konnte trotzdem nichts mehr mit dieser Welt anfangen. Ja, wo keine Hoffnung mehr war und das Leben es auch nicht zu versprechen vermochte, ja, da hat er sich irgendwann selbst das Leben genommen. Und in dieser Zeit musste ich auch selbst gut überlegen, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Was gibt mir Hoffnung? Ja, egal ob in diesem oder im ewigen Leben, ja, wie Paulus es schreibt, wir suchen unsere Ehre darin, Gott zu gefallen. Ja, ich finde, das klingt auf dem ersten Blick oder beim ersten Hören so sehr nach Selbstaufgabe. Gott, alles daran setzen, Gott zu gefallen und dann irgendwie selbst auf der Strecke zu bleiben. Aber da Gott auch unser Schöpfer ist, finden wir in diesem Ziel auch unsere Erfüllung für unser Leben. Ein Leben mit Gott versperrt uns nicht etwa das tolle Leben, sondern bringt uns erst das wahre Leben, weil wir genau dafür geschaffen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, im Blick auf Gott, hin auf ihn ausgerichtet, da finden wir ein Leben, das sich lohnt, hier auf der Erde und in Ewigkeit. Ja, das ist etwas Beständiges, eine unvergängliche Wohnung bei Gott, nicht von Menschenhand errichtet, sondern von Gott und deshalb ebenso ewig. Das ist dann unser ewiges Zuhause. Und dazu kommt ein nicht mehr vergänglicher Leib, auf den wir hoffen. Ja, die Korinther kannten sehr wahrscheinlich die Lehre von Platon, wo es heißt, dass die Seele sich vom Körper trennen muss und ja, dass der Körper etwas ganz Schlechtes ist und die Seele sich davon loslösen muss eines Tages. Aber Paulus weiß, dass Leib und Seele zusammengehören und dass wir einen neuen Leib erwarten, der unvergänglich ist. Ein Leib, der nicht mehr entkleidet werden kann vom Tod. Ja, mir sind da diese bekannten Worte eingefallen, die bei einer Beerdigung gesprochen werden, wenn man den Sand ins Grab wirft. Und die ich vor kurzem das erste Mal selbst am Grab von Martin Schaar sprechen konnte. Denn es wird gesät verweslich und auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät ein natürlicher Leib, auferstehen aber wird ein geistlicher Leib. Ja, es gibt also eine gewisse Kontinuität und unser Leben hier auf der Erde hat somit den gleichen Zweck, Gott und den Nächsten zu lieben. Heute noch unvollkommen und in der Ewigkeit dann vollkommen. Und deshalb müssen wir auch vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Das Gute und das Böse, was wir vollbracht haben. Aber wohlgemerkt, es geht hier explizit um die Werke. Dass wir allein aus Gnade durch den Kreuztod Jesu erlöst sind und somit nicht mehr verurteilt werden. Das kann durchaus einhergehen damit und geht einher damit, dass unsere Werke noch gerichtet werden. Denn nur so kann sicher sein, dass wir keinen Volkstrauertag mehr brauchen im Himmel und dass das vergeht, was unser Leben hier zerstört. dass es eine Ewigkeit gibt, in dem der Tod und das Böse besiegt sind. Und so bleibt uns am Ende zweierlei im Hinblick auf den Tod. Wir müssen lernen, dass wir sterben, auf dass wir weise werden. Denn nur so haben wir unser Herz am richtigen Fleck, hingewandt zu Gott und zu den Mitmenschen. Und nur so haben wir vor Augen, was unserem Leben Sinn gibt. Aber wir können den Tod und wir können dem Tod auch mit neuem Leben entgegentreten. Einem Leben, das wir jetzt schon durch den Heiligen Geist haben und das uns in die ewige Wohnung Gottes führen wird. Auch die Mauer des Todes wird eines Tages fallen, weil Jesus sie schon überwunden hat. Und darum gilt, um es noch einmal mit Luther zu sagen, beides. Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen, aber auch mitten in dem Tode sind wir vom Leben umfangen. Und darum lasst uns hoffen und dieses Leben weise leben, mit dem Blick auf dem, der uns dieses Leben geschenkt hat und von dem wir auch das ewige Leben erwarten. Amen.